Eine Gemeinde, die Jesus nicht mehr liebt, verliert ihre Ausstrahlung. Sie hört auf, statt auf dem Berg zu sein. Sie ist nur noch richtig, aber nicht mehr lebendig. Und ganz langsam, irgendwann, ganz leise, hört sie auf, Gemeinde Jesu zu sein. Ihr Leuchter stürzt um und ihr Licht verlöscht. Und darum hüten wir uns davor, bei aller Arbeit für Jesus, bei allem Einsatz im geistlichen Kampf, die Liebe zu ihm zu vernachlässigen. Wir brauchen beides, den Einsatz für Christus und die Liebe zu ihm. Aber jetzt schließt dieses erste Sendschreiben nicht mit einer Mahnung. Ganz am Schluss steht eine Verheißung, eine sehr verlockende. Und so ist es übrigens in allen Sendschreiben. Jesus hört nicht mit der Kritik auf, sondern er gibt immer eine Perspektive für die Zukunft. Vers 7. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich zu essen geben von dem Baum des Lebens, der im Paradies Gottes ist. Wer von Ihnen bei den letzten Bibeltagen dabei war, an denen es um die Urgeschichte ging, der wird sich vielleicht erinnern, dass auch dort vom Baum des Lebens die Rede war. Es handelte sich dabei um einen realen Baum, der im Garten Eden wuchs und Früchte trug. Nach dem Einbruch des Bösen verschloss Gott den Zugang zum Baum des Lebens. Das war keine Grausamkeit, sondern eine Gnade. Wäre er weiterhin zugänglich gewesen und die Menschen hätten nach seiner Frucht gegriffen, wären sie mit ihrer Sünde, das heißt mit ihrer Trennung von Gott, ewig geworden. Das wäre ein schreckliches Schicksal gewesen. In der Ewigkeit wird es den Baum des Lebens, wahrscheinlich in mehreren Exemplaren, schauen Sie mal nach, Offenbarung 22, Vers 2, da wird es den Baum des Lebens wieder geben. Und dann wird der Zugang zu diesem Baum wieder frei sein. Genauer. Der Baum des Lebens wird zugänglich sein für alle, die Jesus in diesem Leben lieb haben und ihm gehören. Und genau darum geht es hier in Vers 7. Wer überwindet, das heißt, wer in der Liebe zu Jesus bleibt und alles dran setzt, seinen Willen zu tun, wird in der Ewigkeit haben den freien Zugang zur Fülle des ewigen Lebens, das Gott gibt. Und darum, es lohnt sich, für Jesus zu arbeiten. Es lohnt sich, den Kopf hinzuhalten für die Wahrheit Gottes. Es lohnt sich, ein Leben zu führen, das ganz in der Liebe zu Christus bleibt. Es lohnt sich. Mit dieser Perspektive. Es lohnt sich. Tausendmal ja. Denn Gott gibt das Leben dafür. Das Leben. Randlos. Und endlos. Und endlos. 5 Minuten Pause. Zweiter Punkt heute Nachmittag, Smyrna, die Gemeinde in der Verfolgung. Zweiter Punkt, Smyrna, die Gemeinde in der Verfolgung. Buch der Offenbarung, Kapitel 2, 8 bis 11. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Fürchte dich nicht vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet, und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tode. Smyrna liegt wie Ephesus an der Küste des Ägäischen Meeres und sie trägt heute einen anderen Namen. Heute heißt dieselbe Stadt Izmir. Ich habe Ihnen die Karte nochmal auf den Overhead-Projektor gelegt mit der Stadt Smyrna, rot angemalt. Diese Stadt trägt heute den Namen Izmir. Das Neue Testament berichtet nicht, wann die Gemeinde in Smyrna gegründet wurde. Wahrscheinlich wurde sie aber von Ephesus aus erreicht. Ephesus ist im 1. Jahrhundert nach Christus so etwas wie das missionarische Zentrum in Kleinasien gewesen. Missionstrupps sind von Ephesus aus ins nähere und weitere Umland gezogen, haben evangelisiert und Gemeinden gegründet. Und wahrscheinlich ist auf diese Weise auch in Smyrna eine Gemeinde entstanden. Smyrna war genau wie Ephesus eine reiche Stadt, eine Stadt der gehobenen Lebensart. Mit vielen baulich jedenfalls sehr ansehnlichen Göttertempeln, herrlichen Straßen, breiten Alleen, angenehmem Klima und so weiter. Auch eine große jüdische Gemeinde befand sich am Ort. Smyrna war also eine schöne Stadt. Ihr Name allerdings deutet darauf hin, dass Smyrna nicht nur schön war. Smyrna bedeutet bitter oder Bitterkeit. Und bitter war sie ganz besonders für die Christen, die in ihren Mauern lebten. Für Christen war Smyrna nicht eine schöne, sondern eine gefährliche Stadt. Nirgendwo lebten Christen so gefährlich wie in Smyrna. Von Anfang an gab es massiven Druck von der römischen Obrigkeit in der Stadt, aber auch von Seiten der jüdischen Gemeinde. Seit dem Regierungsantritt von Kaiser Domitian Mitte der 80er Jahre des ersten Jahrhunderts war es eine staatsbürgerliche Pflicht, den Kaiser, diesen lebenden Kaiser, als Gott anzubeten. Das sah praktisch so aus, dass auf dem Kaiseraltar in der Stadt von jedem Bürger, von jedem Einwohner, ein Weihrauchstübchen verbrannt werden musste und dann wurde der Kaiser laut, öffentlich, in einem vorgeschriebenen Gebet als Gott angebetet. Wer sich dieser staatsbürgerlichen Pflicht unterwarf, bekam ein schriftliches Zeugnis, wunderbar, mit Datum, das bestätigte, er habe die vorgeschriebene Anbetung vollzogen. Wer ohne gültiges Zeugnis betroffen wurde und sich weigerte, sofort das Weihrauchopfer nachzuholen, wurde unweigerlich hingerichtet. So ist der Bischof, der Gemeindeleiter der Gemeinde von Smyrna, Polycarp, im hohen Alter von über 80 Jahren, in der Arena von Smyrna öffentlich hingerichtet worden und viele Christen vor ihm und nach ihm. Die Christen in Smyrna saßen in der Klemme. Natürlich wollten sie das Kaiseropfer nicht bringen. Das war ja Götzendienst und kam einer Absage an Jesus gleich. Auf der anderen Seite wollten sie aber auch nicht sterben unter den Pranken der Löwen oder unter den Schwertern der Gladiatoren. Man hat auf Auswege gesonnen. Begüterte Christen versuchten, die Beamten, die für das Kaiseropfer zuständig waren, mit Geld zu bestechen. Das heißt, sie erkauften sich das vorgeschriebene Stück Papier und hatten dann ihre Ruhe. Andere schickten ihre Sklaven stellvertretend zum Kaiseropfer. Die gaben sich dann für ihre Herren aus und erschlichen sich auf diese Weise das schriftliche Zeugnis. Geistlich waren beide Wege höchst problematisch. Aber es zeigt, dass auch die ersten Christen nicht immer heldenmütig waren. Die meisten allerdings sind in Smyrna den geraden Weg gegangen. Sie verweigerten das Opfer, riskierten Kopf und Kragen und bezahlten nicht selten mit ihrem Leben. Manchmal gelang es der Gemeinde in Smyrna, andere Christen für immense Summen aus der Haft freizukaufen und so vor dem Tod zu retten. Aber das ging nicht immer. Smyrna war eine Stadt, über der, jedenfalls für die Christen, eine Todesdrohung lag. Wer Christ wurde, musste mit einem frühen Tod rechnen. Einem höhnischen Tod. Dem Tod in der Arena der Stadt unter dem ironischen Beifall der ehrenwerten Bürger Smyrnas. Und darum verwundert es nicht, dass Jesus sich dieser Gemeinde mit Worten vorstellt, die genau auf diese stumme Todesdrohung Bezug nehmen. Vers 8. Und dem Engel der Gemeinde in Smyrna schreibe, das sagt der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Auch diese Worte kennen wir. Aus dem ersten Kapitel der Offenbarung, Verse 17 und 18. Da tauchen sie ganz ähnlich schon einmal auf. Und jetzt ist interessant, was Jesus dieser bedrängten und geängstigten Gemeinde zu sagen hat. Vers 9. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Und die Lästerung von denen, die sagen, sie seien Juden und sind nicht, sondern sind die Synagoge des Satans. Ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut. Du bist aber reich. Smyrna war eine reiche Stadt, das hatten wir. Aber die Gemeinde von Smyrna war arm. Genauer, die Gemeinde von Smyrna war verarmt. Das Wort arm ist hier ganz wörtlich zu verstehen, nicht irgendwie im übertragenen Sinn. Die Christen in Smyrna waren verarmte Leute. Woran lag das? Wo die Stadt doch reich war. Nun, wir haben angesprochen, dass die Christen in der Smyrner Gemeinde immer wieder einzelne Gemeindemitglieder aus der Haft freigekauft haben. Da sind die Leute an ihre Ersparnisse gegangen. Und wenn man dann Ersparnisse geht und nichts wieder hinzufügt, dann sind sie irgendwann alle. Und weiter. Durch gezielte Denunziationen kamen immer wieder Christen für einige Zeit ins Gefängnis. Und es war ihnen natürlich in dieser Zeit unmöglich, ihren Beruf weiter auszuüben. Das heißt, etliche Christen werden mit ihren Betrieben schlicht in Konkurs gegangen sein. Und so verarmte die Gemeinde allmählich. Und jetzt ist interessant, welches Wort die Bibel hier für Armut verwendet. Sie gebraucht das Wort Phtocheia. Das bedeutet arm sein. In dem Sinn, dass man nichts Überflüssiges mehr hat. Es gibt im Griechischen noch ein anderes Wort für Armut, das heißt Penes. Und das bedeutet überhaupt nichts mehr haben. Und das wird hier nicht gebraucht. Also die Gemeinde in Smyrna hatte nichts Überflüssiges mehr. Nur noch das, was zum Leben absolut nötig war. Aber das ist wichtig, sie bestand doch fort. Sie ging nicht unter, sie blieb doch am Leben. Und die Stadt Smyrna, heute Izmir, hat, wenn sie heute hinfahren, immer noch eine christliche Gemeinde. Und daraus können wir etwas ganz Wichtiges lernen. Es ist Jesus, der seine Gemeinden erhält. Es ist Jesus, der seinen Gemeinden das zukommen lässt, was sie brauchen. Jesus erhält seine Gemeinden. Er tut es unter allen erdenklichen Umständen. Und nichts kann ihn hindern. Selbst die Gemeinde in Smyrna, die doch nun wirklich unter Druck war, hatte alles, was sie unbedingt zum Leben brauchte. Sie hatte nichts Überflüssiges, stimmt. Aber sie konnte doch bestehen. Auch unter diesen ganz harten Lebensbedingungen. Jesus sorgt für seine Gemeinde. Immer und unter allen Umständen. Und das ist wichtig für uns alle. Viele Christen sehen heute mit Sorge, wie die Volkskirche in unserem Land immer mehr schrumpft und immer kleiner wird. Sie sehen mit Sorge, wie das Geld immer knapper und die Volkskirche immer brüchiger wird. Und sie bekommen Angst, weil sie meinen, wenn die Volkskirche auseinanderbricht, dann ist alles aus, dann ist alles vorbei, dann können wir nicht mehr weiter existieren als Christen. Das ist falsch. Es wird immer weitergehen, so lange bis Jesus wiederkommt. Und Jesus wird uns immer alles Nötige geben, was wir brauchen, um als Gemeinde existieren zu können. Aber es wird sicher anders sein, ganz anders als jetzt. Bescheidener, einfacher. Sehr wahrscheinlich ohne fotokopierte Infoblätter zu den Fahrenwalder Bibeltagen. Aber wir werden leben und Jesus dienen. Wenn nicht alles täuscht, ist es so, dass die lutherische Volkskirche in unserem Land nicht mehr sehr lange bestehen wird, wenn sie nicht eine radikale Umkehr vollzieht. Die Auflösungserscheinungen sind jetzt schon klar erkennbar und haben ein beängstigendes Tempo. Das heißt, es kann sein, dass wir, die wir hier in Fahrenwald Gemeinde Jesu sind, in 10 Jahren bereits selbstständig sein müssen. Dann gibt es keine Kirchensteuer mehr und keine wundervollen Bauergänzungszuweisungen. Und keine garantierten Pastorengehälter. Da müssen wir alleine klarkommen. Und ganz sicher werden wir ärmer sein als jetzt. Aber Jesus wird uns erhalten. Er wird uns geben, was wir nötig haben. Er wird treu sein. Und darum lassen Sie uns den momentanen Überfluss, das ist Überfluss, was wir hier haben, lassen Sie uns den momentanen Überfluss nutzen, solange er noch zur Verfügung steht. Lassen Sie uns diese fantastisch großen Gemeinderäume hier in Fahrenwald nutzen, um zusammenzukommen aus der ganzen Region und Gottes Wort konzentriert hören. Lassen Sie uns die Zeit auskaufen, die Mittel nutzen, die jetzt noch in unseren Händen sind. Und später, vielleicht schon in 10 Jahren, wenn manches anders geworden ist, dann wollen wir nicht dem Vergangenen nachtrauern, sondern mutig sein und nach vorne sehen und Jesus vertrauen. Er wird uns immer erhalten. Die Volkskirche wird untergehen, wenn nicht eine dramatische Wende geschieht. Aber die Gemeinde Jesu wird bleiben, egal wie die Lebensumstände aussehen, unter denen sie existieren muss. Und nun noch etwas. Schauen Sie bitte nochmal nach Vers 9. Da heißt es, ich kenne deine Bedrängnis und deine Armut, du bist aber reich. Warum reich? In welcher Hinsicht reich? Eine Gemeinde, die den Kopf hinhält für Jesus und dabei einiges opfern muss, wird materiell arm, aber geistlich reich. Das heißt, konkreter gesagt, ihre Ausstrahlung wird stärker.
Sie gewinnt eine ganz eigentümliche Anziehungskraft für andere Menschen. Sie strahlt, ohne sich dessen bewusst zu sein,
etwas von der Größe und Autorität Gottes aus.
Und je mehr sie dran geben muss, umso stärker wird ihre Ausstrahlung und ihre geistliche Kraft.
Und damit ist klar, ob eine Gemeinde Strahlkraft hat nach außen, hängt zu einem nicht geringen Teil davon ab, ob die einzelnen Christen, die zu ihr gehören, bereit sind, ihren Kopf hinzuhalten für Jesus.
Das heißt, jede Auseinandersetzung, in die wir hineingeraten, als Einzelne oder als Gemeinde, ist auch eine Chance. Wenn wir den Kopf hinhalten und nicht krumme Touren versuchen, man denke an die Christen, die Sklaven zum Kaiser verschickten, dann werden wir zwar unangenehme Zeiten durchstehen müssen.
Wir werden einiges an Beliebtheit und Anerkennung drangeben müssen. Aber wir werden auch etwas gewinnen. Und das ist geistliche Autorität und Ausstrahlung. Die werden wir nicht spüren. Ja, wir werden nicht wie geistliche Arnold Schwarzeneggers durch die Gegend starten.
Wir werden die geistliche Autorität nicht spüren, aber sie wird da sein. Wir werden als Einzelne und als Gemeinde geistlich reich sein. Wir müssen also trainieren, den Kopf hinzuhalten. Und wir müssen es anderen, den jungen Christen, den unerfahrenen Christen, beibringen, den Kopf hinzuhalten. Und das tun wir am besten so, indem wir es vorleben. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. In vielen Gemeinden, auch in manchen freikirchlichen Gemeinden, macht sich seit ein paar Jahren ein ganz eigentümlicher Trend breit. Es ist ein Trend zur oberflächlichen Verbrüderung mit allen und jedem. Ein Trend zu puttwarmer Kuscheligkeit. Ein Hang zu allgemeiner Harmonieseligkeit. Lassen Sie es mich spitz auf den Punkt bringen. Besonders deutlich wird das in der Haltung zur charismatischen Bewegung hier im Land. Die charismatische Bewegung ist, ich denke, das lässt sich nachweisen, in wesentlichen Punkten eine unbiblische Bewegung. Eine unbiblische Bewegung, die im Endeffekt die Autorität der Bibel aushöhlt. Höchst fragwürdige Visionen, Bilder und Prophezeiungen und noch sehr viel fragwürdigere Erfahrungen, Kraftwirkungen, wie der Toronto-Segen sie bringen, führen von der Bibel weg und verführen Christen dazu, zuerst auf ihre Erfahrungen und dann erst auf das, was Gott sagt, zu achten. Obwohl dies offen zutage liegt und es an warnenden Stimmen nicht fehlt, ist es in den vergangenen Jahren in vielen evangelikalen Gemeinden zu einer vollkommen unkritischen Verbrüderung zwischen Evangelikalen und Charismatikern gekommen. Und wehe dem, der dagegen seine Stimme erhebt. Er wird sehr schnell als Querulant abqualifiziert und als Rechthaber diffamiert, selbst wenn er sein Anliegen sachlich und mit soliden Argumenten begründet. Es scheint so zu sein, dass gerade auch evangelikale Christen nicht mehr prüfen wollen, was um sie herum vorgeht. Sie wollen Harmonie, Verbrüderung, auch um den Preis geistlicher Klarheit. Es scheint, dass wir innerlich so weich geworden sind, vielleicht auch so behäbig, dass wir für warme Kuscheligkeit beinahe jeden Preis zu zahlen bereit sind. Man beugt sich unter offensichtliche Falschlehren, um das zu wahren, was man für Einheit hält. Und so kann es nicht gehen. Der berühmte Erweckungsprediger Charles Haddon Spurgeon hat einmal geschrieben, ich bin mir ganz sicher, dass wir die Einheit am besten fördern, wenn wir die Wahrheit fördern. Es wird uns nichts nützen, wenn wir alle vereint sind, indem sich jeder unter die Irrtümer des anderen beugt. Wir sollten einander in Christus lieben. Aber wir sollten nicht so vereinigt sein, dass wir außerstande sind, die Fehler des anderen und besonders die eigenen Fehler zu erkennen. Nein, reinigt das Haus Gottes und dann werden herrliche, gesegnete Zeiten kommen. Die Treue zur Wahrheit Gottes ist immer das Erste. Die dürfen wir nicht vernachlässigen. Auch dann nicht, wenn die Kuscheligkeit leidet. Und bei Lichte besehen, finden Sie, dass die Bibel ein kuscheliges Buch ist? Ich kann das nicht finden. Oder finden Sie, dass Gott kuschelig ist? Ich kann das nicht finden. Er reißt uns heraus aus der Sünde. Das ist nicht kuschelig. Und er macht uns zu neuen Menschen. Das ist großartig, aber nicht kuschelig. Und er schiebt uns ohne viel Federlesen auf den schmalen Weg der Nachfolge. Und auch dort geht es, soweit mir bekannt, nicht kuschelig zu. Und trotzdem ist da dieser Trend zur sanften, warmen Oberflächlichkeit. Und wehe dem Prediger, der das Wort Gottes so schroff und unbeugsam predigt, wie es nun mal ist. Er kann schnell Schwierigkeiten kriegen mit ganz frommen Leuten, die ihn flugs der Gesetzlichkeit und der Kaltherzigkeit bezichtigen und höchst übellaunig mehr Nestwärme einfordern. Die Gemeinde in Smyrna, die hatte keine Kuscheligkeit und wahrscheinlich wenig Nestwärme. Klopfende Herzen hatten die und nicht selten wohl auch Todesangst und geistliche Autorität, aber keine falsche Verbrüderung. Und bitte machen Sie sich klar, sehr wahrscheinlich hat es in Smyrna Massenhinrichtungen von Christen gegeben. Sehr wahrscheinlich hat dabei auch die jüdische Gemeinde in Smyrna mit den staatlichen Behörden in einer merkwürdigen Allianz zusammengearbeitet. Die Apostelgeschichte des Lukas berichtet immer wieder davon, dass einzelne fanatisierte jüdische Gemeinden die missionarische Arbeit mit allen Mitteln zu verhindern suchen. Und in verschärfter Form war das eben auch in Smyrna der Fall. Und wenn Sie Vers 9 schauen, wir haben es eben gelesen, da ist von der Synagoge des Satans die Rede. Das klingt sehr scharf und das ist auch scharf. Aber es ist dennoch den Tatsachen angemessen. Wenn Menschen, wer immer sie auch sind, die Gemeinde Jesu angreifen und dazu beitragen, dass Christen zu Tode kommen, dann greifen sie Jesus selbst an, denn die Gemeinde ist sein Leib. Wenn Menschen, wer auch immer sie sind, die Gemeinde Jesu verfolgen, dann machen sie sich, ob sie es ahnen oder nicht, zum Handwerkszeug und Handlanger des Satans, weil sie für seine Ziele arbeiten. Und so war es in Smyrna. Und jetzt möchte ich Sie noch auf etwas hinweisen, Vers 10. Ich möchte Sie darauf hinweisen, wie nüchtern Jesus mit seiner Gemeinde in Smyrna umgeht. Fürchte dich nicht, sagt er, vor dem, was du leiden wirst. Siehe, der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen, damit ihr versucht werdet und ihr werdet in Bedrängnis sein 10 Tage. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. 3 Dinge hat er anzukündigen. Erstens, Jesus sagt, fürchtet euch nicht, lasst euch nicht einschüchtern, ich habe die Kontrolle. Und dann fügt er hinzu, 2.
Täuscht euch nicht, es wird noch mehr Druck kommen. Einige von euch werden ins Gefängnis gehen. Euer Glaube wird wiederum einer harten Probe ausgesetzt werden. Packt schon mal die Zahnbürste für den Knast ein.
Jesus geht also sehr nüchtern, sehr unkompliziert und gar nicht sentimental mit den geistlichen Kämpfen um, die die Gemeinde in Smyrna bestehen muss. Er entdramatisiert die Lage. Und dann 3. sagt er, nach 10 Tagen ist Schluss. Dann ist die Auseinandersetzung, der Gefängnisaufenthalt, die Verfolgung beendet.
Jesus macht deutlich, die Willkür der Gegner hat Grenzen. 10 Tage wird die neue Verfolgungswelle dauern. 10 Tage wird die Stadt verrückt spielen. 10 Tage werden sie euch aus den Häusern zerren. Aber dann wird der Druck nachlassen.
Jesus macht deutlich, geistliche Auseinandersetzungen haben ihre Zeit. Die Phasen, wo wir den Kopf hinhalten müssen, haben ihre Zeit. Sie kommen und sie gehen. Und wir bekommen immer wieder genug Zeit, um auch Atem zu schöpfen und eine Weile auszuruhen. Aber wichtig, Jesus geht sehr handfest und überhaupt nicht pimpelig mit seiner Gemeinde um. Kopfhinhaltezeiten mutet er uns einfach zu. Und heute ist das ganz genauso. Jesus mutet uns heute Kopfhinhaltezeiten zu.
Und es wäre gut, wenn jeder einzelne von uns dazu ein klares Ja finden könnte. Die Gemeinde Jesu ist kein Kuschelraum, sondern ein Trainingscamp. Für Mitarbeiter Gottes.
Jesus wird uns bestimmt nicht zu kurz kommen lassen. Auch unsere doch sehr trost- und harmoniebedürftigen Seelen wird er geben, was sie tatsächlich brauchen, an Ermutigung und Kraft.
Aber einen Kuschelraum hat er nicht verheißen. Die Gemeinde Jesu bleibt umkämpft in der Welt.
Und wer vor allem Ruhe und Nestwärme und nette Gefühle sucht, wird in der Gemeinde Jesu Christi schlecht bedient. Hören wir nur eben mal rein, wie Paulus die Gemeinde Jesu beschreibt. 2. Korinther 6, 4-10. 2. Korinther 6, 4-10. Hören Sie mal rein, wie er die Gemeinde Jesu beschreibt.
In allem, sagt Paulus, erweisen wir uns als Diener Gottes. Und jetzt kommt eine Liste, die nicht ihresgleichen hat. In großer Geduld, in Trübsalen, in Nöten, in Ängsten, in Schlägen, in Gefängnissen, in Verfolgungen, in Mühen, im Wachen, im Fasten, in Lauterkeit, in Erkenntnis, in Langmut, in Freundlichkeit, im Heiligen Geist, in ungefärbter Liebe, in dem Wort der Wahrheit, in der Kraft Gottes, mit den Waffen der Gerechtigkeit zur Rechten und zur Linken, in Ehre und Schande, in bösen Gerüchten und guten Gerüchten, als Verführer und doch wahrhaftig, als die Unbekannten und doch bekannt, als die Sterbenden und siehe, wir leben, als die Gezüchtigten und doch nicht getötet, als die Traurigen, aber allezeit fröhlich, als die Armen, aber die doch viele reich machen, als die, die nichts haben und doch alles haben. Das ist kein Kuschelraum. Und jetzt achten Sie auf das Ende von Vers 10 und den folgenden Vers 11. Da kommt wieder eine Verheißung und eine Ermutigung zum Schluss. Sei getreu bis an den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Sei getreu bis in den Tod, so will ich dir die Krone des Lebens geben. Vom Tod ins Leben, das ist die Reihenfolge. Und wenn Sie zurückschauen nach Vers 8, finden Sie ganz dasselbe. Da sagt Jesus, ich bin der Erste und der Letzte, der tot war und ist lebendig geworden. Auch hier dieselbe Reihenfolge vom Tod ins Leben.
Und darin steckt eine ganz einfache Botschaft und eine große Verheißung. Ich will mal versuchen, sie zu sagen. Die lautet, macht bitte nicht euren leiblichen Tod zum Endpunkt eures Denkens. Macht nicht euren leiblichen Tod zum Endpunkt eurer Lebensplanung. Denn für euch, die ihr Jesus lieb habt, ist der Endpunkt das Leben. Das Leben nach dem leiblichen Tod, das Leben im Himmel.
Vers 11 bringt das ganz griffig auf den Punkt. Da heißt es, wer überwindet, dem soll kein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Ganz wörtlich, wenn man wörtlich übersetzt, steht da, wer überwindet, dem wird absolut nicht und unter keinen Umständen ein Leid geschehen von dem zweiten Tod. Eine ganz starke Verneinung. Und das gibt uns einen wichtigen Hinweis. Die Bibel macht unser leibliches Sterben nicht gering und nicht klein, aber sie wertet den zweiten Tod, das ist die Verdammnis, Offenbarung 20, Vers 14 wird es erklärt, sie wertet die Verdammnis als viel, viel, viel gravierender. Das heißt, Christen sterben nur einmal, nicht zweimal. Und Jesus macht klar, der zweite Tod, die Verlorenheit, das ist der Punkt, um den man sich Gedanken machen muss. Weil es da um unsere endgültige Zukunft in der Ewigkeit geht. Und er macht weiter klar, für Christen ist alles gelaufen. Die haben in Anführungsstrichen nur noch, Anführungsstriche oben, das leibliche Sterben vor sich. Aber dann bricht für sie das Leben auf ewig an. Und mit dem zweiten, dem schlimmen Tod, haben sie nichts mehr zu tun. So tröstet Jesus die Gemeinde in Smyrna. Und die Frage ist, hätten wir, wenn wir damals in Smyrna gelebt hätten, das als tröstlich empfunden? Das ist die Frage. Genauer. Leben wir persönlich in unserem Alltag so stark mit dem Himmel und dem ewigen Leben, dass es unseren Alltag wirklich beeinflusst und prägt? Wir leben ja hier in der Bundesrepublik in einem Land, in dem die Menschen radikal diesseitig sind. Sie denken höchstens bis zum Tod, aber darüber hinaus nicht mehr. Und irgendwie geht das auch an uns Christen nicht ganz spurlos vorüber. Natürlich glauben wir, dass wir eines Tages im Himmel sein werden, ganz klar. Aber manchmal
das Leben verliebt. Verliebt, wie unsere nicht glaubenden Zeitgenossen es oft sind. Wir erwarten viel, viel, sehr viel von diesem Leben. Und der Himmel kommt am Rand. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Gott hat jedem von uns dieses Leben hier auf der Erde gegeben. Es ist wertvoll und wir müssen es mit Umsicht und Weisheit erhalten. Das ist keine Frage. Aber verliebt sein sollen wir darin nicht. Weil dann die Perspektive falsch werden. Und weil wir dann zu allen möglichen geistlichen Kompromissen neigen werden, nur um dieses Leben nicht zu verlieren. Wir müssen stärker mit dem Himmel leben. Jetzt schon. Wenn wir das nicht tun, dann wird Jesus uns nicht trösten können, wenn wir in Verfolgung hineingeraten. Und liebe Freunde, ich sage das ganz leise in Klammern. Es braut sich was zusammen gegen die Gemeinde Jesu. Wenn Sie die Programme des Privatfernsehens nur beiläufig zur Kenntnis nehmen, dann merken Sie, dass blasphemische Beschimpfungen gegen Christen immer stärker werden. Ich möchte jetzt hier bewusst keine Beispiele nennen. Sie sind widerwärtig, eins wie das andere. Aber so viel ist klar. Es sind nur die Christen, die in dieser Weise angegriffen werden. Nicht der Islam, nicht die Sekten, auch nicht Ausländer, Alte oder Behinderte. Es sind nur die Christen. Es braut sich was zusammen in unserem Land gegen die Gemeinde Jesu. Und darum müssen wir lernen, mit dem Himmel zu leben. Jetzt schon. Nur dann werden wir stark genug sein, um standzuhalten, wenn es zu Ausschreitungen und Angriffen gegen einzelne Gemeinden oder einzelne Christen in unserem Land kommt. Und damit kommen wir zum dritten und letzten Sendschreiben, das ich Ihnen vorzustellen habe. Das ist an die Gemeinde in Pergamon gerichtet. Ich bitte Sie herzlich, nehmen Sie jetzt nochmal alle Kraft zusammen. Es ist jetzt nicht mehr so viel. Aber ganz wichtig, dass wir es doch noch zur Kenntnis nehmen. Offenbarung 2, 12 bis 17. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt, der da hat das scharfe, zweischneidige Schwert. Ich weiß, wo du wohnst, da wo der Thron des Satans ist. Und du hältst an meinem Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet, auch nicht in den Tagen, als Antipas, mein treuer Zeuge, bei euch getötet wurde, da wo der Satan wohnt. Aber einiges habe ich gegen dich. Du hast Leute dort, die sich an die Lehre Biliams halten, der den Balak lehrte, die Israeliten zu verführen, von Götzenopfer zu essen und Hurerei zu treiben. So hast du auch Leute, die sich in gleicher Weise an die Lehre der Nikolaiten halten. Tue Buße. Wenn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie streiten mit dem Schwert meines Mundes. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf dem Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Pergamon liegt wie Smyrna an der Westküste, Kleinasien, aber 10 Kilometer landeinwärts. Für Pergamon waren zwei Dinge typisch, seine Gelehrsamkeit und seine heidnischen Kulte. Die Stadt besaß eine für damalige Verhältnisse gigantische Bibliothek, die 200.000 Bände umfasste. Dazu beherbergte die Stadt einen gewaltigen Tempel, den Zeus-Tempel, mit dem Zeus-Altar. Und viele Menschen strömten in die Stadt, um auf diesem Altar verschiedenen Göttern zu opfern. Diese Kulte waren nicht harmlos und hatten nichts mit Spielerei, wohl aber viel mit Okkultismus zu tun, oft auch mit Prostitution. Und darum nennt Jesus diese Stadt einen Thron des Satans. Vers 13. Pergamon war auch ein zentraler Ort für die Verehrung des Kaisers in Rom. Das Kaiseropfer spielte eine große Rolle, genau wie in Smyrna. Und es verwundert nicht, dass die Gemeinde unter Druck geriet. Offensichtlich hat die Gemeinde der Verfolgung zunächst unbeugsam widerstanden. Sie hat sogar durchgehalten, als Antipas, einer der führenden Leute, verhaftet und hingerichtet wurde. Pergamon war also eine standhafte Gemeinde. Es war nicht alles schlecht in ihren Reihen. Aber doch war es eine Gemeinde der falschen Anpassung. Pirschen wir uns heran. Erst kommt was Bekanntes. Vers 14, da heißt es, dass die Gemeinde Leute in ihrer Mitte duldete, die sich an die Lehre Biliams hielten. Und Vers 15, der nennt das dann auch, sind die Nikolaiten, die haben wir vorhin kennengelernt in Ephesus. Die Nikolaiten, das wissen wir jetzt, lehrten, dass man das Kaiseropfer ruhig bringen könnte. Sie lehrten, dass Christen an heidnischen Kulten teilnehmen können. Sie lehrten wahrscheinlich auch, dass die Prostitution für Christen nicht verboten sei. Wir haben also ein widersprüchliches Bild. Einerseits eine standhafte Gemeinde, die aber doch grobe Irrlehre zuließ. Die zuließ, dass die Nikolaiten in ihrer Gemeinde lehren durften. Das heißt, die Christen in Pergamon fanden nicht die Kraft, der Irrlehre in ihrer Gemeinde entgegenzutreten. Sie waren das genaue Gegenteil von Ephesus. Sie duldeten neben der Unwahrheit die Wahrheit und neben der richtigen Lehre die Irrlehre.
Ein merkwürdiger Zustand.
Und genau diese Tatsache spricht Jesus an. Er sagt, tue Buße, renn aber nicht, so werde ich bald über dich kommen und gegen sie Irrlehrer streiten mit dem Schwert meines Mundes, Vers 16. Jesus greift die falschen Kompromisse und die falsche Anpassung auf. Das scharfe, zweischneidige Schwert, was hier erwähnt wird, Vers 12, ist nicht irgendetwas. Es hat in der Bibel eine ganz bestimmte Bedeutung. Es steht für das Wort Gottes, das Wahrheit und Unwahrheit erkennbar macht. Da gibt es eine wichtige Stelle dazu. In der Bibelstunde, wenn wir jetzt in der Bibelstunde wären, sind wir ja nicht, würde ich fragen, ob Sie diese Stelle kennen. Hebräerbrief, Kapitel 4, 12 und 13. Die müssen Sie kennen. Hebräerbrief, Kapitel 4, 12 und 13. Das Wort Gottes ist lebendig, heißt es da, und kräftig und Achtung jetzt, und schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und dringt durch, bis es scheidet Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. Und kein Geschöpf ist vor ihm verborgen, sondern es ist alles bloß und aufgedeckt vor den Augen Gottes, dem wir Rechenschaft geben müssen. Und jetzt wird klar, warum das zweischneidige, scharfe Schwert ausgerechnet in der Botschaft an Pergamon so wichtig ist. Die Gemeinde tat etwas nicht, was von Gottes Wort her unbedingt geboten gewesen wäre. Sie unterschied nicht Wahrheit und Lüge.
Unsere Kirche trägt die Züge von Pergamon.
Sie ist eine Kirche falscher Kompromisse und falscher Anpassung geworden. Sie gestattet, dass in ihrer Mitte Irrlehren sich artikulieren und ausbreiten dürfen. Unsere Kirche findet nicht die innere Kraft, Unwahrheit Unwahrheit und Irrlehre Irrlehre zu nennen, sondern sie duldet die Unwahrheit neben der Wahrheit. Ein merkwürdiger Zustand. Und ich möchte jetzt ein paar Sätze wenigstens sagen zum Auftreten von Irrlehrern in der Gemeinde, damit sie die Chance haben, sie zu erkennen, wenn sie zu ihnen kommen. Das Wort Irrlehrer hört sich gefährlich an und es bezeichnet auch eine gefährliche Person. Aber, und das ist wichtig, deswegen wird das Bild da dran gemacht, Irrlehrer sehen nicht gefährlich aus. Sie kommen nicht daher mit tief ins Gesicht gezogenem dunklen Hut, 6-Tage-Bart und abgewetztem schwarzen Ledermantel. Sie sehen weder verdächtig noch direkt bedrohlich oder irgendwie böse aus. Im Gegenteil, ganz wichtig, sie treten in der Regel als Befreier auf. Wenn Irrlehrer in Gemeinden auftauchen, dann treten sie auf als ein Engel des Lichts. Schon der Apostel Paulus hat auf diesen Charakterzug hingewiesen. 2. Korinther 11. 13 bis 15. Und ich möchte Ihnen ein wenig die Sprechweise von Irrlehrern nahebringen, damit Sie das erkennen. Wenn Irrlehrer auftreten, kommen sie herbei und sagen: Einen wunderschönen guten Morgen. Wie ich sehe, seid ihr etwas hinterwäldlerisch in dieser Gemeinde. Eigentlich seid ihr richtig eng, sagt der Irrlehrer. Wie haltet ihr das bloß aus, wenn ihr die Gebote Gottes derartig wörtlich nehmt? Merkt ihr eigentlich gar nicht, wie gesetzlich ihr seid? Merkt ihr gar nicht, wie abschreckend ihr auf andere Leute wirkt? Also auf mich wirkt ihr geradezu ausgrenzend und elitär. Wahrscheinlich ist bei euch in der frühkindlichen Entwicklung irgendetwas schiefgelaufen. Hört genau zu, die Bibel ist doch auch nur von Menschen geschrieben. Es ist doch lachhaft, dass sie Wort für Wort verbindlich Gottes Offenbarung sein soll. Darüber sind wir doch seit Jahren nun wirklich hinaus. So etwas glauben doch wirklich nur noch versprengte Splittergruppen von verbohrten Betonkopf-Evangelikalen und unbelehrbaren Fundamentalisten.
Die wunderbare Freiheit des Evangeliums habt ihr offensichtlich noch nicht erlebt. Völlig umsonst habt ihr euch jahrelang einengen lassen. Was seid ihr nur für Leute? Ihr verpasst das Leben.
Legt doch endlich eure Ängste ab. Macht euch frei von der arroganten Einstellung, ihr allein hättet die Wahrheit in Händen. Lasst euch endlich befreien. Werdet tolerant, sonst ist das Hinterwäldlertum euer Schicksal.
Und dann wird bald niemand mehr mit euch zu tun haben wollen. Dann steht ihr ganz allein und niemand mag euch.
Alle her zu mir, die das Leben haben wollen. Alle zu mir her, die aus der Enge und Gesetzlichkeit raus wollen. Alle her zu mir, die endlich gemocht sein wollen. Alle her zu mir, die die Knechtschaft der Bibelgläubigkeit abschütteln wollen. Irrlehrer treten auf als Engel des Lichts, als Befreier und Verfechter des Fortschritts. Und die Palette ihrer Verführung ist vielfältig bestückt. Ich will es für Sie ausdeklinieren. Erstens, Sie arbeiten mit Killerphrasen. Gehorsam nennen Sie Gesetzlichkeit. Und Verbindlichkeit nennen Sie Enge. Das heißt, Dinge, die uns lieb und teuer sind, kleben Sie ein Negativetikett auf. Zweitens, Sie verbreiten ein schlechtes Gewissen. Treue zum Wort Gottes nennen Sie Hinterwäldlertum.
Wer will schon ein Hinterwäldler sein? Wollen Sie ein Hinterwäldler sein? Oder gar ein evangelikaler Betonkopf?
Und weiter. Sie behaupten, dass ein Leben abschreckend wirkt, das sich verbindlich an den Geboten Gottes orientiert.
So etwas zu hören tut uns weh. Denn wir wollen noch einladend sein mit unserem Leben und nicht abschreckend. Also, Irrlehrer verbreiten auf subtile Art ein schlechtes Gewissen. Und wer nicht aufpasst, glaubt ihren Thesen und lässt sich ein schlechtes Gewissen einreden.
Drittens. Irrlehrer arbeiten mit unbewiesenen Behauptungen und groben Unterstellungen. Dass die Bibel nur von Menschen gemacht und nicht Wort für Wort Gottes Offenbarung ist, ist eine unbewiesene Behauptung. Genauer, es ist ein weltanschauliches Vorurteil, das sich widerlegen lässt. Und weiter. Es ist eine Unterstellung, dass bibeltreue Christen die Freiheit des Evangeliums nicht erlebt hätten. Es ist eine Unterstellung, dass sie für neurotisch erklärt werden und ihnen frühkindliche Fehlentwicklungen aufgedrückt werden. Es ist eine Unterstellung, dass sie in Bausch und Bogen als arrogant und elitär beschimpft werden. Das mag es im Einzelfall geben, ist aber nicht allgemeingültig. Es ist eine Unterstellung, dass bibeltreue Christen von Ängsten gejagt sind und das Leben verpassen. Das Gegenteil ist richtig. Und es ist eine Unterstellung, dass die Bibel uns nicht eine klar fassbare Wahrheit präsentiert. Sie gibt im Gegenteil Gottes Wahrheit eindeutig und fassbar vor. Wir können es verstehen, wir können es nachvollziehen und weitergeben. Und schließlich, Irrlehrer arbeiten mit hohlen Versprechungen. Sie versprechen Leben, Freiheit und Weite, vor allem Weite. Aber der Preis dafür ist hoch. Der Preis heißt Missachtung des Wortes Gottes und praktizierte Sünde. Die Freiheit der Irrlehrer ist die Freiheit zur Sünde. Und ihre Weite ist eine Weite weg von Gott. Und ihr Leben ist ein Leben zum Tode. Ein Leben, das in Verlorenheit mündet. Seien Sie wachsam, wenn Menschen kommen, die Ihnen Dinge unterstellen. Und das sehr frech tun.
Seien Sie wachsam, wenn Dinge, die Ihnen lieb und teuer sind, ein Negativetikett aufgeklebt bekommen. Es könnte sein, dass Sie einen Irrlehrer vor sich haben.
Die herausragende Hauptirrlehre, es klang vorhin schon an, und die Hauptirrlehre unserer Kirche ist die Bibelkritik. Das wird viele von Ihnen nicht überraschen. Warum ich es trotzdem sage,
viele Christen erkennen die Bibelkritik nicht als Irrlehre. Sie geben ihr einen Sonderstatus. Und den hat sie nicht.
Die Bibelkritik ist weit verbreitet in den Gemeinden, in den landeskirchlichen Gemeinden sowieso, und sie wird von kirchenoffizieller Seite kompromisslos unterstützt. Ich werde nie vergessen, wie ich mit einem Kirchenfunktionär der mittleren Führungsebene ein Telefongespräch hatte. Er fragte mich, was für einen Pastor wir denn auf die freie Fahrstelle haben wollten. Und ich sagte, wir hätten gerne einen Pastor, der nicht bibelkritisch arbeitet. Das hat er nicht verstanden. Dann habe ich gesagt, wir hätten gerne einen Pastor, der nicht bibelkritisch arbeitet. Da habe ich wieder nicht verstanden und dann habe ich etwas theologischer ausgedrückt. Ich habe gesagt, wir hätten gerne einen Pastor, der die drei Kriterien von Ernst Troeltsch, die Grundlage der Bibelkritik, nicht auf die Bibel anwendet. Kritik, Analogie und Korrelation. Da war sein Moment ganz still. Und dann erhob er seine Stimme. Ich weiß nicht, ob er sich auch aus seinem Sessel erhoben hat dabei. Und er sagte, das dürfen Sie nicht. Das können Sie nicht. Das dürfen Sie nicht. Es war für ihn unfassbar, dass man anders an die Bibel herangehen könnte als kritisch. Und ich habe ihm dann gesagt, wissen Sie, wenn Sie dieser Meinung sind, müssten Sie mir erst nachweisen, in der Bibel und in den Bekenntnisschriften, dass die Bibelkritik zu den Dingen gehört, die in den Status Konfessiones hineinragen. Das konnte er nicht. Er hat dann aufgelegt. Die Bibelkritik ist weit verbreitet, inzwischen auch in Freikirchen. Das Predigerseminar der Baptisten in Hamburg zum Beispiel hat jetzt offiziell auch bibelkritische Dozenten für die Ausbildung baptistischer Prediger akzeptiert. Man reibt sich verwundert die Augen. Selbst in evangelikal geprägten Gemeinden wird die Bibelkritik nicht als monumentale Irrlehre erkannt. Die Bibelkritik passt irgendwie so genau in den momentan herrschenden Zeitgeist, dass sie sogar von Christen irgendwie untergründig als etwas Richtiges empfunden wird. Viele akzeptieren sie deshalb, weil sie meinen, was so allgemein anerkannt ist, kann doch wohl nicht falsch sein. Sie machen es wie die Gemeinde in Pergamon. Die erkannten die doch sehr grobe Irrlehre der Nikolaiten auch nicht. Ganz einfach deswegen, weil sie so gut in den Zeitgeist hineinpasste. Und doch war es eine Irrlehre. Die Bibelkritik führt zur Leugnung der leiblichen Auferstehung Jesu. Das hat uns Gerd Lüdemann gerade vor einigen Monaten vorgemacht. Sie führt zur Leugnung der Gottessohnschaft Jesu, der Wunder Jesu, der Lehre Jesu, der Himmelfahrt Jesu, der Wiederkunft Jesu. Sie führt zur Leugnung der Verbindlichkeit der Gebote Gottes, zur Leugnung der Verlorenheit des Menschen, zur Leugnung des Gerichtes Gottes und zur Leugnung der Notwendigkeit von Bekehrung und Wiedergeburt. Die Bibel ist ein Zentralangriff auf die Autorität des Wortes Gottes. Sie hat die Lehrung der Kirchen mit verursacht. Sie hat Millionen von Kirchenleuten falsch geprägt und Hunderttausende von Christen verunsichert. Sie beruht auf falschen Grundvoraussetzungen und kommt darum auch zu falschen Schlussfolgerungen. Sie zerstört die Kirche von innen. Und sie wird im Endeffekt dazu führen, dass die evangelische Landeskirche sich auflöst und niemand merkt etwas davon. Einfach weggedämmert. Ganz weit weg sind wir davon nicht mehr. Ich sage Ihnen ganz kurz, in ein paar Sätzen, holzschnittartig, die wesentlichen Aussagen dieser Irrlehre. Die Bibelkritik sagt, erstens, es gibt kein übernatürliches Eingreifen Gottes in die Welt. Zweitens, sie sagt weiter, die Bibel ist nicht die objektive und übernatürliche Offenbarung Gottes. Drittens, die Bibel, so sagt sie, enthält lediglich menschliche Gedanken über Gott, die sich mit der Zeit hochentwickelten. Viertens, sie sagt, die Bibel ist ein Buch voller Irrtümer. Daraus folgt, überall, wo die Bibel ein übernatürliches Eingreifen Gottes berichtet, muss sie nach Ansicht der Bibelkritiker korrigiert werden. Überall, wo die Bibel beansprucht, Gottes objektive Offenbarung zu sein, muss sie korrigiert werden. Überall, wo die Bibel beansprucht, nicht das Produkt einer allmählichen Höherentwicklung menschlicher Gedanken zu sein, muss sie korrigiert werden. Überall, wo die Bibel beansprucht, Gottes unfehlbares Wort zu sein, muss sie korrigiert werden. Das ist die Sicht der Bibelkritik. Daraus folgt weiter. Da die Bibel an allen Ecken und Enden Gottes übernatürliches Eingreifen voraussetzt und Gottes übernatürliche Offenbarung sein will und darüber hinaus noch beansprucht, Gottes unfehlbares Wort zu sein, muss sie nach Ansicht der Bibelkritik grundsätzlich kritisch, besser noch skeptisch gelesen werden. Und genau das geschieht in der sogenannten historisch-kritischen Bibelwissenschaft. Überall da, wo die Bibel von einem übernatürlichen Eingreifen Gottes berichtet, versucht die Bibelkritik, das Ereignis irgendwie ohne Gott zu erklären. Wo das nicht geht, wird die berichtete Tatsache als Erfindung abgetan. Es gibt für die Bibelkritik nur menschlich, natürlich erklärbare Entwicklungen, aber kein übernatürliches Eingreifen Gottes. Auf den Punkt gebracht. Die bibelkritische Auslegung der Bibel ist nichts anderes als der Versuch, die Bibel ohne Gott zu verstehen. Sie ist im Kern atheistische Bibelauslegung. Sie ist im Kern atheistische Bibelauslegung.
Auch wenn sie von Leuten vertreten wird, die Talare tragen.
Und daraus folgt eins. Wir haben in dem Bereich, wo wir Verantwortung tragen, in unserer Gemeinde, von Jesus den Auftrag, Irrlehre zu bezeichnen. Wir haben die Aufgabe, nicht Irrlehre neben dem Wort Gottes stehen zu lassen. Wir haben die Aufgabe, der Irrlehre in der Gemeinde keinen Raum zu geben. Die Volkskirche sagt, keiner hat die Wahrheit. Lass alles geschehen, lass alles nebeneinander stehen, auch die unerträglichsten und falschesten Dinge. Gib allen und jedem Raum. Unterscheide nicht zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Passe dich an. Mache den Kompromiss zum Lebensstil.
Jesus sagt es anders. Er sagt, du hast die Wahrheit meines Wortes. Halte dich an sie. Lebe sie. Lehre sie. Setze sie um.
Unterscheide mit Hilfe meines Wortes Wahrheit von Unwahrheit. Und gib in deinem Verantwortungsbereich der Irrlehre keinen Raum. Ich möchte Sie an dieser Stelle um etwas bitten. Wenn Sie in einer Gemeinde sind, in der bibeltreu gearbeitet wird, in der Sie einen Pastor haben, der das unterstützt, wenn Sie in einer Gemeinde sind, in der es Strömungen gibt, die die Bibelkritik gerne salonfähig machen wollen, dann bitte unterstützen Sie Ihren Pastor, wenn er sich gegen diesen Trend zur Wehr setzt. Manche Pastoren stehen in ihren Gemeinden bitterlich allein, wenn sie an dieses heiße Eisen rangehen, weil kaum ein Christ sich traut, dafür den Kopf hinzuhalten.
Es wird für die Zukunft unserer Gemeinden absolut entscheidend sein, dass wir der krassesten Irrlehre unseres Jahrhunderts, der Irrlehre der Bibelkritik, keinen Fußbreitboden geben. Wir müssen es anders machen als die Gemeinde in Pergamon.
Und jetzt noch einen allerletzten abschließenden Blick auf den letzten Vers dieses Sendschreibens, eine Verheißung am Schluss, Vers 17. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will ihm geben einen weißen Stein. Und auf den Stein ist ein neuer Name geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt. Wieder sind die Überwinder angesprochen. Diejenigen, die keine falsche Anpassung betreiben, diejenigen, die der Unwahrheit den Boden verweigern. Und jetzt schauen wir uns die Verheißung an, die da gegeben wird. Da heißt es, dass Christus diese Leute mit dem verborgenen Manna versorgen wird. Das klingt sehr rätselhaft, ist aber rasch zu klären. Die Bibel berichtet, dass das Volk Israel nach dem Auszug aus Ägypten in der Wüste von Gott mit Manna versorgt wurde. Das waren kleine Kügelchen, die morgens mit dem Tau auf die Erde fielen. 2. Mose 16 steht da.
Was es genau war, das Manna, konnten die Israeliten nie herausfinden. Es war aber äußerst nahrhaft und hielt sie fit für 40 Jahre.
Ein Krug mit diesem Himmelsbrot wurde zunächst in der Stiftshütte aufbewahrt, 2. Mose 16, 33 steht das, später im Tempel im Allerheiligsten, Hebräer 9, Vers 4. Und weil dieser Krug mit dem Manna für niemanden normalerweise zugänglich war, hieß das Manna darin das verborgene Manna, ganz simpel. Jesus selbst hat dann während seines irdischen Lebens in Israel auf dieses Manna Bezug genommen. Er hat gesagt, dass er das wahre Brot sei, das vom Himmel gekommen ist und dass derjenige, der von diesem Brot isst, ewiges Leben haben wird. Er machte klar, dass ewiges Leben nur denen zugänglich sein wird, die ihn persönlich aufnehmen. Johannes 6, 48 bis 51. Und damit wird klar, was hier gemeint ist. Wann immer eine Gemeinde sich falschen Kompromissen verweigert und Irrlehre zurückweist, wird ihr das zum Guten ausschlagen.
Jesus wird sie versorgen
mit allem, was sie braucht.
Er wird sie erhalten für die Ewigkeit.
Jede Gemeinde, die sich der Unwahrheit verweigert, wird dadurch stark werden.
Sie wird versorgt werden. Sie wird leistungsfähig sein.
Sie wird im geistlichen Kampf sieghaft sein. Wenn wir also als Gemeinde kraftvoll und widerstandsfähig sein wollen, dann ist es unerlässlich, dass wir Irrlehren benennen und ihnen in der Gemeinde keinen Fußbreitboden geben. Und dann ist der zweite Teil der Verheißung noch rätselhafter, die Verleihung des weißen Steins. Mit dem neuen Namen. Das Entscheidende daran ist der neue Name, den all die bekommen werden, die sich der Vermischung von Wahrheit und Lüge verweigern. Wie Sie wissen, das steht im 1. Korintherbrief, Kapitel 3, 11 bis 15, wird es zu einem bestimmten Zeitpunkt für die Christen so eine Art Preisgericht im Himmel geben, wo also ihr Leben und ihre Arbeit bewertet wird, da wird auch Lohn ausgeteilt. werden, so sagt es die Bibel. Und zu diesem Lohn, den Gott dann geben wird, gehört auch dieser weiße Stein mit dem neuen Namen.
Das heißt, Jesus wird all denen, die für die Reinhaltung der Wahrheit gearbeitet haben, einen neuen Namen geben. Ein Ehrenname wird das sein. Ein Name, der die besondere Verbundenheit mit Jesus ausdrücken wird.
Verstehen Sie?
So viel Wert legt Jesus auf die Reinhaltung der Wahrheit Gottes, so wichtig ist sie ihm, dass er diese schöne, besondere Verheißung extra dafür gibt.
Verstehen Sie? Und das sollte uns in Bewegung setzen. Das sollte uns immer wieder neu motivieren, neu anspornen, keine Kompromisse einzugehen, wenn es um Gottes Wahrheit geht, sondern für sie einzustehen mit allem, was wir haben und sind. Wer Ohren hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Amen.